Moin und herzlich willkommen zu Signals from the Future, powered by Waterkant. Warum fühlen wir uns in der heutigen Arbeitswelt so erschöpft? Hans Rusinek, ein renommierter HR-Influencer und Autor, geht in seinem Vortrag auf die Ursachen und Lösungsansätze ein. Von systemischer Erschöpfung über toxische Leistungskulturen bis hin zu der Frage, wie wir Arbeit und Freizeit besser in Balance bringen können. Ein inspirierender Impuls, der zeigt, wie wir den Fokus wiederfinden und unsere Ressourcen klug nutzen können. Wenn euch die Folge und der Vortrag gefällt, dann folgt Waterkant auf allen Kanälen, immer mehr up to date zu bleiben. Und ganz wichtig, save the date, 19. und 20. Juli, Waterkant Festival in Kiel.
Okay, gerne laut und deutlich sprechen, habe ich gerade erfahren. Das werde ich jetzt versuchen.
Aber erstmal kriegst du ja eine Einführung.
Oh ja, pardon.
Ja, also
so laut und deutlich.
Also wir sind ja alle, es ist jetzt 16 Uhr und wir sind alle schon so leicht erschöpft. Ja, insofern ist das super, dass du jetzt da bist. Und wir haben ja nicht irgendwen hier vorne stehen, sondern einen der 10 wichtigsten HR-Influencer des Jahres 2024, wenn man dem Personalmagazin trauen darf. Wir haben einen sehr stolzen Pracademic hier vorne, wie ich gelesen habe. Also nicht nur forschend unterwegs, sondern auch in der praktischen Anwendung des Ganzen. 2020 hast du den Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik gewonnen. Dann, wo fange ich an, wo höre ich auf? Autor, Speaker, Executive Coach, Wirtschaftswissenschaftler, Unternehmensberater, Mitglied im Club of Rome. Die Liste ist lang. Und bevor ich jetzt vor Erschöpfung quasi zusammenbreche, gebe ich an das Mittel raus aus der großen Erschöpfung und an dich ab. Super schön, dass du heute hier bist. Hans Rusinek.
Vielen Dank, Maike. Also ihr seht an der Einführung von Maike, dass das auch selbsttherapeutisch ist, wenn ich mit euch über Erschöpfung reden werde. Ich werde das nicht machen aus der Haltung des erleuchteten Gurus, der die Tricks alle geknackt hat. Ich denke, dass das in unserem Wirtschaftssystem auch nur sehr begrenzt möglich sein wird. Aber ich möchte mit euch im Grunde zwei Sachen machen. Ich möchte erstmal ein bisschen diagnostisch rangehen, warum sind wir so erschöpft? Und das andere ist dann eher therapeutisch, was können wir machen? In Maßen machen. Ich möchte eine Sache mit euch teilen, die mich sehr, sehr berührt hat. Das war am Montagmorgen in Wien. Da habe ich einen Journalisten getroffen und der wollte mich zu meinem Buch interviewen. Und wir waren in einem Wiener Café verabredet. Und der Journalist, der hat mich ganz nervös angerufen. Ich saß schon drin und er hat mir gesagt, dass die Kellner nicht wissen, wo unser Tisch ist. Und das hat ihn sehr gestresst. Und dann bin ich rausgekommen und habe ihm gesagt, hier ist unser Tisch. Und dann kam er dahin und dann hat er mir erzählt, dass sein Handy kaputt gegangen ist, dass er ein neues Handy braucht, was ihn sehr, sehr stresst. Dann hat er sich ein bestimmtes Kippfeil bestellen wollen, was ich nicht kannte als Deutscher, aber es scheint ein spezielles Kippfeil gewesen zu sein. Und dann hat die Kellnerin gesagt, tut mir leid, das haben wir gerade nicht. Dann ist ihm das Handy runtergefallen. Und dann hat er gesagt, du, ich kann hier gar nichts mehr machen. Und ist er weggegangen und das ist dann auch das Ende gewesen. Ich habe hier nicht weiter sprechen können. Und ich habe richtig gesehen und mich hat das wirklich berührt, zu sehen, wie jemand halt so dissoziiert in der Situation und wie jemand so gestresst ist. Und es geht natürlich nicht ums Kippfall und es geht auch nicht nur um ihn, sondern ich denke, dass diese Erfahrung also mich auch berührt hat, weil sie in uns allen ein Stück weit steckt. Und das ist das Croissant, was er anstelle des Kippfalls bekommen hat und nicht gegessen hat, weil er dann gegangen ist. Ja, das war mein Erschöpfungsmoment dieser Woche. Und vielleicht ist das der Moment, auch kurz mal innezuhalten und durchzuatmen und dass ihr euch selbst mal befragt, wie ist euer Energielevel eigentlich in diesem Monat? Denn oft ist das so, dass man die Erschöpfung gar nicht mehr spürt. Man ist ja in so einem Tunnel. Und das ist vielleicht ein Thema, über das wir gleich noch diskutieren können. Jetzt kämen die ganzen Ego-Slides, die kann ich mir aber sparen, das finde ich super, weil Maike die mir schon abgenommen hat, das finde ich immer sehr dankbar. Ich habe ein Buch geschrieben, Work-Survive-Balance, dazu wollte mich der Journalist interviewen, auch ein bisschen ironic, weil da geht es eben auch um Erschöpfungskrisen. Das ist nichts geworden und jetzt geht's zu unserem Input. Ich möchte euch William Muir vorstellen. William Muir, der ist Evolutionsbiologe und Hühnerforscher. Und das ist jemand, der sich auch fragt, wie man die Arbeitswelt wieder richtig produktiv machen kann. Nur wenn er an die Arbeitswelt denkt, dann denkt er an die nicht menschliche Arbeitswelt, sondern er denkt an Hühner. Und wenn er an Arbeit denkt, dann denkt er an Eierlegen. Und er hat ein Experiment gemacht, ein sehr spannendes Experiment, ein sehr berühmtes Experiment, wo er im Grunde auf der Suche nach dem Superhuhn war. Er hat sich gefragt, was sind die Bedingungen in einem Hühnerstall, die dazu führen, dass Hühner maximal viele Eier legen, maximal wenig erschöpft sind, maximal hart ballern sozusagen. Und was er gemacht hat, ist, dass er sich zwei Kohorten gebildet hat. Er hat sich einmal so Otto-Normalhühner rausgesucht, die so normal viele Eier legen, und hat die in einen Stall gepackt. Und dann hat er so die richtigen High-Performer-Hühner, ich habe die versucht, so ein bisschen high-performerig zu designen, rausgesucht und die in einen anderen Stall gesetzt. Und dann hat er zwei Generationen gewartet. Da steht 6, das ist ein Fehler, das sind 2. Und was ist dann passiert? Nach 2 Generationen sind die Chill-Hühner immer noch chillig gewesen. Die haben immer noch okay viele Eier gelegt, die waren immer noch gut gefedert und es war eine große Gruppe an gut gelaunten Hühnern. Gute Stimmung im Büro, könnte man sagen. Und bei den Superhühnern war nach 2 Generationen was der Fall? Die waren bis auf 2 Hühner alle tot. Die haben sich alle tot gehackt. Und deswegen haben die natürlich auch keine Eier gelegt. Und die 2 Hühner, die noch lebten, die waren sehr arg zerfleddert. Was sagt uns das über unsere Arbeitswelt? Ist das auf die Arbeitswelt übertragbar? Man muss bei solchen Vergleichen auch immer vorsichtig sein, natürlich. Ich denke, da ist was dran, sich vorzustellen, dass Leistung nicht nur Leistung ist. Es gibt Hühner in einem Arbeitskontext, also auch menschliche Hühner sozusagen, die sorgen dafür, dass andere Menschen sich wohlfühlen auf der Arbeit. Es gibt Care-Arbeit auch auf der Arbeit, die auch auf der Arbeit unbezahlt und unbelohnt ist meistens. Es gibt Hühner, die sorgen dafür, eben, dass Konflikte ausgeglichen werden. Es gibt Hühner, die dafür sorgen, dass bestimmte Leistungserwartungen vielleicht auch gekonnt untergangen werden. Das sieht man in der Geschichte der Schichtarbeit ganz schön. Bewusste Akkordbrecher, eine wichtige Rolle in der Arbeitsgeschichte. Und all das ist etwas, was uns verloren geht, wenn wir sozusagen Super-Chicken-Models in der Arbeit haben. Und die haben wir sehr stark. Es gibt Tech-Unternehmen, die haben Forced-Ranking-Systeme. Das heißt, da musst du als Vorgesetzte deine Mitarbeiter ranken. Und du kannst nicht sagen, dass 2 auf der gleichen Ebene sind. Und dann hast du eben so ein Super-Chicken-Modell, dir in deine eigene Arbeitswelt geschaffen. Und das ist etwas, vor dem man schon allein aus evolutionsbiologischer Perspektive nur eindringlich warnen kann. Jetzt gehen wir ein bisschen auf unsere Gegenwart und unsere Arbeitswelt. Und da gibt es ein Modell von Cal Newport, einem Arbeitsforscher und Informatiker, der auch Deep Work geschrieben hat. Vielleicht kennt ihr das Buch, großartiges Buch. Und der hat eine Analyse gemacht zu der Frage, warum die Arbeitswelt gerade jetzt so erschöpft ist. Weil diese Themen, über die ich jetzt vorhin gesprochen habe, die sind ja nicht besonders neu. Und doch ist das so, dass wenn ich mit Unternehmen arbeite oder auch mit NGOs, dass diese Erschöpfung sich momentan sehr aktuell anfühlt. Warum ist das so? Und ich fand das, dieses Modell von ihm sehr, sehr eindrücklich. Und deswegen möchte ich das mit euch teilen. Und er spricht von 4 postpandemischen Wellen. Und er sagt, dass unsere Erschöpfung, wenig überraschend vermutlich, mit der Pandemie zu tun hat. Am Anfang kam der Schock der Pandemie. Wir haben in der Pandemie gemerkt, wie verletzbar unser soziales Leben ist, wie verletzbar unsere Körper sind. Wir haben Menschen verloren, wir haben Menschen erlebt, wie sie Long-Covid bekommen. Und wir haben vielleicht mal auf dem Balkon für systemrelevante Arbeitende applaudiert und insgeheim dann aber auch gemerkt, dass wir dann nicht dazu gehören. Wenn du auf dem Balkon stehst, gehörst du nicht dazu. So einfach ist das. Das ist sozusagen die Kehrseite von diesem komischen Applausphänomen. Und das ist etwas, was anstrengend war, weil da viele Vorstellungen von einer Unverletzbarkeit ökonomisch, aber auch körperlich einfach ins Brechen, literally ins Brechen geraten sind. Dann gab es das, was wir die Great Resignation nennen, eine große Kündigungskrise, die sich aus diesen Enttäuschungserfahrungen aufgebaut hat. Die lässt sich in Deutschland nicht empirisch nicht so super gut untersuchen. Vielleicht gab es sie in Deutschland nicht so stark. Vielleicht liegt das aber auch am Datenschutz, was bei Arbeitsforschenden immer ein Problem ist, dahinter zu kommen. Aber global ist das definitiv ein Effekt gewesen, dass Menschen eben aus diesen Enttäuschungserfahrungen gekündigt haben. Und auch das war natürlich anstrengend. Also es gibt eine Sache, die möchte ich immer noch mal machen. Vielleicht komme ich eines Tages dazu, wenn ich nicht zu erschöpft bin, eine Studie zu machen zu Managerinnen und Managern, die dann dieses Hostel in Mexiko aufbauen oder andere Wünsche haben, andere Projektionen haben und mal nachzuschauen, ob das eigentlich wirklich das himmlische Jerusalem ist oder nicht doch eine Projektion, die zu einer weiteren Enttäuschung und Erschöpfung führt. Das ist jedenfalls diese Phase gewesen. Und dann hatten wir das, was wir die Homeoffice Wars nennen können, Kulturkämpfe um die Frage Büro oder Zoom oder Teams. Da nicken einige, ihr kennt das, diese Kämpfe. Es war eine Zeit lang, sah es gut aus für Arbeitnehmerinnen, weil sich die Machtverhältnisse relativ optimal gezeigt haben aus der Perspektive. Und jetzt in der Rezession kippt das wieder mehr zugunsten der Arbeitgeber und deswegen dürfen alle wieder zurück ins Büro. Und diese Kämpfe, die waren wahnsinnig anstrengend und wahnsinnig vergeblich und haben natürlich auch wahnsinnig viel Spaltungen aufgemacht. Und was übrig blieb davon ist, dass die einen enttäuscht im Büro sind, weil sie wissen, dass sie das jetzt nicht mehr so pseudo-freiwillig machen, sondern sie wissen, dass sie es müssen. Und die anderen, und das finde ich noch interessanter, enttäuscht im Homeoffice sind. Denn die Studien, die untersuchen, wie Menschen sich im Homeoffice fühlen, zeigen eigentlich durch die Bank, dass sie enttäuscht davon sind. Wir haben uns in diesen Homeoffice Wars wahnsinnige Hoffnungen gemacht, dass wir bessere Vereinbarkeit hinbekommen, dass wir unser Leben, dass wir eine bessere Balance kriegen können, ganz allgemein, unabhängig von Care-Arbeit, dass wir uns einfach besser fühlen, weniger erschöpft fühlen. Und das Gegenteil ist der Fall, weil Homeoffice eine sehr voraussetzungsreiche Frage ist. Da geht es sehr stark um Vertrauen, Organisationskulturen und Regeln. Und dadurch, dass wir das in der Regel nicht haben in deutschen Organisationen, sind wir auch erschöpft vom Homeoffice und enttäuscht vom Homeoffice. Und das sind diese vier Kurven, die jetzt uns zu diesem Punkt bringen, dass wir eigentlich nur noch die Erschöpfung haben. Nach all diesen Kämpfen, nach all diesen Verletzungserfahrungen, was bleibt, das ist die Erschöpfung. Und dazu habe ich euch noch zwei Not-so-fun-Facts mitgebracht. Es gibt in vielen Branchen heute schon effektiv eine Vier-Tage-Woche, weil die Krankenstände so hoch sind, zum Beispiel im Kindergartenbereich. Das heißt, wir können über die Vier-Tage-Woche diskutieren, dafür kämpfen, wie wir wollen. In manchen Branchen gibt es sie schon, aber natürlich nicht in dem Sinne, dass das zu Regeneration führt, sondern in dem Sinne, dass die Leute das aus Krankheitsgründen, Erschöpfungsgründen machen. Und das andere, immer gut, glaube ich, auf solchen Festivals sich daran zu erinnern, dass die meisten nicht in Startups arbeiten, ein DAX-Konzern hat im Durchschnitt 12 Hierarchieebenen zwischen der Einstiegsposition und dem CEO. So viel Bürokratie, so viel Versandungspotenzial, so viel auch sinnlose und Fake-Arbeit. Das ist die Realität in großen Teilen unserer Arbeitswelt. Und dann noch als letztes Diagnostisches, keine Sorge, wir kommen dann irgendwann aus dieser Erschöpfung mit Schwung raus gleich, vielleicht ein bisschen zumindest. Das ist was meine Kollegin Friederike Hadering in Münster erforscht hat, die eine großartige Forscherin ist und da geht es um vier Erschöpfungsebenen, die dieses komplexe Phänomen eigentlich ganz gut fassen. Das erste, das sind persönliche Erwartungskrisen. Diese persönlichen Erwartungskrisen, die hast du, wenn dir eine Beförderung versprochen wird und du bekommst sie und dann merkst du, mein Gott, das ist gar nicht so die geilste Erfüllung, die ich mir vorgestellt habe. Es ist meistens einfach nur noch mehr Arbeit. Also das Enttäuschungspotenzial in Karrieren ist extrem groß. Wir rennen zu einem Gipfel und entweder zerreißt es uns auf dem Weg zu diesem Gipfel, ob das eine Führungsposition ist oder ein Dienstwagen oder was sich die Leute halt so vorstellen. Entweder zerreißt es dich auf dem Weg zum Gipfel oder du bist auf diesem Gipfel und du bist enttäuscht. Ganz interessant bei der Forschung zu Arbeitsbiografien ist der zweite Gipfel. Menschen, die diese Enttäuschung haben, die gehen danach meistens auf ein sozialeres Ziel in der Arbeit zu. Zum Beispiel den Nachwuchs fördern oder sich um Klimaverantwortung zu kümmern. Aber dieser erste Weg, der Weg zum ersten Gipfel, der ist meistens enttäuschend. Das zweite sind arbeitsspezifische Belastungskrisen. Ich habe in einem Automobilkonzern viel geforscht und da sind Leute, die haben am Band gearbeitet und die haben das gerne gemacht. Die fanden das geil, dass sie Dinge zusammenschrauben und das dann rollen kann am Ende und fahren kann und Geräusche macht. Und es ist interessant, sich daran zu erinnern, dass Sinn und Sinnlichkeit nicht nur sprachlich voll nah beieinander sind, sondern dass das in unserer digitalen Arbeitswelt auch ein Problem ist, dass wir nichts anfassen können, was wir machen, dass nichts uns ankörpert, nichts fertig ist. Deswegen geht unser eins, würde ich mal so grob sagen, am Wochenende dann auf einen Töpferkurs. Aber ich habe noch nie in meinem Leben eine Töpferin gesehen, die am Wochenende einen Excel-Kurs macht, um sich dadurch zu erden oder zu fühlen. Das gibt es nicht. Und ich habe einen Kumpel, der ist Möbelpacker und der meint, wenn ich so einen Haushalt in die vierte Etage geschleppt habe, und der ist dann da oben und der kommt dann nicht so schnell weg. Und ich spüre meinen Körper und ich spüre die Erschöpfung. Und dann gehen da Leute rein und die wohnen da drin. Dann ist da alles, was du über Meaningful Work wissen musst, Hans. Da kannst du dir deine Forschung sparen, das sagt er dann natürlich auch im Anschluss. Aber das ist sozusagen das, was dann entscheidend ist, diese körperliche Resonanz. Und in dem Automobilbereich, in dem Beispiel, ist das so, dass viele Leute, die am Band angefangen haben, jetzt an Laptops sind oder an Bildschirmen sind. Und das ist was echt ein Problem ist, gerade in der digitalen Arbeit. Ja, und das dritte sind branchenspezifische Anerkennungskrisen. Das hatten wir vorhin schon bei dem Talk davor. Es gibt Leute, die machen sinnvolle Arbeit und kriegen dafür wenig Geld. Und es gibt Leute, die machen Bullshit-Jobs und die kriegen dafür viel Schmerzensgeld. Ich hatte das Glück, an meiner Uni noch David Graeber zu erleben, dem Autor des Buches Bullshit-Jobs, der ein großartiger und leider viel zu früh gestorbener Mensch ist. Und er hat das wirklich so einen Ablasshandel genannt. Also du hast entweder sinnlose Arbeit mit viel Geld, was dich auch nicht so weit trägt, oder eben die Kehrseite der Medaille. Und das sind branchenspezifische Anerkennungskrisen, wo man nur verlieren kann und wo man einer neuen Berufseinsteigergeneration auch schwer Vorwürfe machen kann, weil die können eigentlich sich nur überlegen, auf welche Art und Weise sie dieses Spiel verlieren wollen. Das ist ein ganz, ganz dunkles Kapitel, finde ich, in der Arbeitsgeschichte. Und das vierte sind systemische Polykrisen. Da können Organisationen nur ein Stück weit was dafür oder nur, sag ich mal, systemisch gesehen was dafür. Aber natürlich spielt es eine Rolle, ob Krieg herrscht oder ob die Klimakrise herrscht, wie viel Energie wir haben, wenn wir auf der Arbeit sind. Natürlich beeinflusst das. Und wir merken jetzt erst, wie sehr uns das fehlt. Also wie viel wir for granted genommen haben in der Arbeitswelt, bevor diese Krisen wirklich zum Durchscheinen kamen. Und das sind all diese vier Krisen, die uns eben K.O. machen. Und der erste Schritt, den ich machen möchte, ist, oder der zweite ist, dass wir da alle zusammen ran müssen und dass wir da nicht wegschauen können. Ich mache jetzt bewusst einen bestimmten Fokus auf. Also ich will nicht so verstanden werden, dass es voll nur aufs Mindset oder aufs Individuum ankommt. Und es gibt viele Erschöpfungsdimensionen, die ich jetzt hier auch bewusst ausklammer. Also die Klimakrise ist eine planetare Erschöpfungsdimension, zu der ich ein Buch geschrieben habe, die ich jetzt hier ein bisschen ausklammer. Und die ganze politische Komponente von Care-Arbeit und dass Erschöpfung auch etwas mit politischen Situationen zu tun hat, das möchte ich an der Stelle auch extrem unterstreichen. So, ich bin Quotenlinker bei der Adenauer Stiftung, die fördern mich und ich bin dort, und das finde ich auch gut, weil ich habe da die Möglichkeit, auch mit konservativen Politikern über Steuergerechtigkeit und so zu reden. Und ich finde das wirklich, und ich rede mir da den Mund fusselig, erschreckend, dass dort immer noch auf das Verhalten von jungen Menschen gezeigt wird, dass die keinen Bock haben zu arbeiten etc. und keiner auf die Verhältnisse blickt. Und ich war auf einer Tagung in Berlin dazu ich habe darauf hingewiesen, dass ich den zweiten Tag der Tagung gar nicht besuchen kann, weil der Kindergarten wegen Personalmangel wieder mal geschlossen sein wird. Und ich glaube, dass viele Menschen im Bundestag Kinder haben, die schon lange aus diesen prekären Verhältnissen raus sind und denen da einfach das Bewusstsein dafür fehlt. Also bei mir in Hamburg ist das so, dass wir im November gelost haben, wer sein Kind zum Kindergarten bringen darf, weil der Personalschlüssel so knapp war. Das heißt, wenn ich jetzt angestellt wäre, dann müsste ich meiner Chefin sagen, hey, ob ich morgen kommen kann oder nicht, das hängt vom Losglück ab. Das ist wie Tribute von Panem oder so. Das ist wie so ein ganz abgefahrenes Spiel. Und das sind systemische und Verhältnisfaktoren, die es auf jeden Fall gibt. So. Aber das ist einfach ein anderer Vortrag. Deswegen möchte ich das jetzt mal bewusst ausklammern, denn jetzt will ich ein bisschen auf die Organisation gucken. Und das Erste ist, der erste Befreiungsschlag, der hat was mit Plänen zu tun. Einen Plan zu haben, was mache ich eigentlich auf der Arbeit? Und da bin ich in Slowenien im Urlaub auf eine interessante Geschichte gestoßen. Und die spielt sich ab im Ersten Weltkrieg in den slowenischen Alpen an der Isonzo-Front. Das ist ein Teil des Ersten Weltkriegs, den wir sehr stark nicht kennen in Deutschland. Ich habe das in Österreich mal erzählt, dass wir das nicht kennen. Da haben die mir gesagt, nein, nein, Hans, in Österreich kennen wir diesen Teil der Ersten Weltkriegsgeschichte sehr, sehr gut. Anyways, in der Isonzo-Front im hochalpinen Ersten Weltkrieg, da gab es einen Teil der ungarischen Armee und die sind in diesem Schneesturm einfach verschwunden. Und ungarische Soldaten im Ersten Weltkrieg, die haben keine alpinen Erfahrungen gehabt, die waren komplett ahnungslos. Und die anderen Soldaten, die dieses Basislager betrieben haben, die hatten natürlich wahnsinnig Sorgen und haben sich wahnsinnig Sorgen gemacht, ob sie diese Kollegen, Kameraden, könnte man sagen, wieder jemals wiedersehen. Und das waren, ich finde das ein bisschen jetzt eine Fußnote, aber das muss man vielleicht auch sagen, das waren ja alles fast noch Kinder. Also wenn ihr so einen Film guckt, einen Hollywood-Film über Kriege, dann ist immer eine Sache vollkommen falsch. Das sind nicht 45 Jahre alte George Clooneys in solchen Situationen. Das sind Kinder. Ne? Und die waren eben verschwunden. Und dann passierte es tatsächlich, dass diese Erkundungseinheit aus diesem Nebel wieder auftauchte, aus diesem Schneesturm wieder auftauchte. Und alle waren wahnsinnig erleichtert und haben sich wahnsinnig gefreut darüber. Und der besorgte Befehlshaber dieses Basislagers ist auf sie zugegangen und hat gesagt, wie habt ihr das geschafft? Wie seid ihr denn durch diesen Schneesturm gekommen? Wie hat das geklappt? Und dann hat einer gesagt, hey, ich habe auf dem Boden des Rucksacks eine Karte gefunden und die hat uns geholfen. Und dann meinte er, okay, krass, wir haben eigentlich solche Karten gar nicht parat gehabt. Was ist das denn für eine Karte? Und er hat die Karte stolz ausgebreitet. Und es war eine Karte der Pyrenäen. Ein Gebirge, was hunderte von Kilometern entfernt war. Und das ist in der Organisationsforschung, Karl Weick, falls den jemand kennt, Organisationspsychologe, eine Geschichte, die dort sehr oft angewendet wird, weil das ist eine tiefe Wahrheit über Pläne uns zeigt. Planen ist wichtig, Planen in der Zukunftsforschung ist wichtig. Ob der Plan stimmt, ist was anderes. Ein Plan zu haben, an dem wir uns gemeinsam festhalten können, das gibt uns Energie und das gibt uns literally Halt. So. Und das ist das, was in dieser Geschichte, in dieser etwas martialischen Geschichte drinsteckt. Es gibt noch eine kitschigere Version davon sozusagen, die kennt ihr vielleicht, dass John F. Kennedy 1962 das NASA Space Center besuchte und er einen Hausmeister fragte, spontan für die Journalistinnen, was machen Sie hier eigentlich? Und der Hausmeister hat gesagt, nun, Mr. President, ich helfe dabei, einen Mann auf den Mond zu bringen. Das ist etwas, wo er seine Arbeit, sein Putzen mit einem größeren Ziel verbinden konnte und das hat ihm geholfen. Und das ist was, was man sich mit unserem Bundeskanzler im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum nicht so gut vorstellen kann, aber es ist vielleicht ein Ideal. Und diese beiden Sachen, die zahlen eben darauf ein, dass es wichtig ist, eine Richtung zu haben. Und dass das, was uns erschöpft in Organisationen, auch einfach diese Richtungslosigkeit ist. Ich arbeite ganz viel mit Menschen, die mir sagen, ich weiß nicht, ob diese Firma, für die ich arbeite, Probleme eigentlich vertieft oder Probleme löst. Bin ich Teil der Lösung oder Teil des Problems? Das ist eine Frage, an die wir definitiv ran müssen. Und eine Frage, die man sich ganz praktisch stellen kann, auch für eure Organisation vielleicht, ist, was würde der Welt eigentlich fehlen, wenn es eure Organisation nicht mehr geben würde? Außer Marktanteilen und so ein Kram und Followern und sowas. Welche tiefere Qualität würde der Welt fehlen? Eurem Bereich, eurem Team. Ich habe das mit DAX-Vorständen teilweise besprochen und es waren sehr lange Gespräche. Sehr, sehr lange Gespräche, die aber auch sehr fruchtbar waren. Und das ist ein Weg, sich auf diese Richtungsfrage einzulassen. Und ein anderer ist, mit der antiken Philosophie zu kommen und sich zu fragen, was ist eigentlich dieser Overlap zwischen den Bedürfnissen der Welt und meinen Talenten? Ich habe ein Talent, das möchte ich euch gerne zeigen. Ich kann wahnsinnig gut mit den Ohren wackeln. Synchron, asynchron und auch ich kann nur mit rechts wackeln und nur mit links. Ich hoffe, ihr konntet das sehen. Das ist ein Talent, ohne Frage, wie ihr das gesehen habt. Das ist ein großartiges Talent, aber es gibt dafür kein Bedürfnis auf der Welt, jenseits von diesem Klamauk und deswegen liegt darin nicht meine Berufung. Und meine Mutter hätte sich wahrscheinlich gefreut, wenn ich Chirurg geworden wäre. Dafür gibt es ein Bedürfnis in der Welt, aber dafür habe ich auf jeden Fall kein Talent. Und dieser Overlap, das ist eben was, was uns ein Gefühl einer Richtung geben kann, gesellschaftliche Bedürfnisse, einzigartige Stärken. Und dann kann man eben noch so andere Fragen stellen. Wie würdest du deine Arbeit einem 6-jährigen Kind erklären? Ein 6-jähriges Kind interessiert sich nicht für Shareholder Returns, zumindest nicht die 6-jährigen Kinder, die ich kenne. Und das ist eben was uns dann dazu bringt, ein Richtungsverständnis zu haben. Und dieses Richtungsverständnis, das ist wichtiger denn je, denn die Welt der Wirtschaft, die sieht nicht so aus, wie uns das in den meisten Business Schools beigebracht wird und wie die meisten Top-Managerinnen das denken. Es geht eben nicht nur um das Value-Chain-Level von Zulieferern, Mitarbeitenden und Kundinnen, sondern es geht um einen viel, viel weiter vernetzten Begriff von Arbeit und von Arbeiten. Und wenn du dort kein Verständnis dafür hast, wie du in diesem Netz produktiv dich einbringen kannst, was dein Nutzen ist, dann wirst du eben überrascht werden von Dingen aus der Biosphäre, wie zum Beispiel, wenn wir Pufferzonen so abbauen, dass Zoonosen globale Pandemien auslösen können, ein Beispiel. Oder wenn wir Seewege so eng machen und uns so oft darauf verlassen, dass dann ein falsch geparkter Tanker zu einer Wirtschaftskrise führt. All das sind Themen, wo wir uns öffnen müssen und dafür brauchen wir ein Richtungsverständnis jenseits der Profitrichtung, ne? Was natürlich auch ein Richtungsverständnis ist. Das ist ein Paradigmenwechsel, der uns helfen kann. Und jetzt seid ihr natürlich nicht alle CEOs hier, aber das ist vielleicht auch etwas, was auf einer anderen Ebene uns auch bei unserer Reflexion über unseren eigenen Weg helfen kann. Es gibt ganz viele verschiedene Formen, durch diese Arbeitswelt zu gehen. Es gibt ganz viele verschiedene Formen, Arbeitsbiografien zu gestalten. Und wenn wir alle nur an die Version oben links denken, dann zerreißt es uns, weil vielleicht ist das gar nicht unser Weg. Vielleicht haben wir eher eine Rückkehr zu dem, was uns gefallen hat. Vielleicht sind wir eher Spätzünder, machen radikale Reorientierungen oder wie in meinem Fall die gute Achterbahnfahrt. Ich hoffe natürlich nicht, dass jemand von euch einen Burnout plant. Das wäre zumindest auch interessant. Aber das ist, glaube ich, wichtig, sich bei Plänen auch vorzustellen, dass es unterschiedliche Arten gibt zu planen. Und es gibt nicht nur den Aufstieg. Und das andere, was man jetzt auf die individuelle Ebene nochmal ziehen kann, ist, dass wir erstens natürlich mehr als nur die Sinnquelle Geld haben, mehrere Sinnquellen und man sich gut auch mal aufschreiben kann, was ist für euch persönlich denn eine Sinnquelle in eurem Leben. Und dann dass ihr euch vorstellt, dass natürlich Arbeit auch nicht die einzige Antwort ist, um diese Sinnquellen zu erfüllen, sondern vielleicht habt ihr noch sowas wie ein Nebenprojekt, ein Hobby, ein Ehrenamt oder Freunde und Familie. Und wenn ihr das kombiniert, dann landet ihr nicht bei Lea auf der Couch. Lea ist meine Frau und die ist Psychotherapeutin. Und die sagt immer, wenn du eine Sinnquelle in deinem Leben hast, dann landest du bei mir auf der Couch. Und sich vorzustellen und zu planen, wie sich die Dinge, die uns wertvoll vorkommen, auch ausbreiten in unserem Leben, das sorgt dafür, dass wir Arbeit nicht zur letzten Religion machen. Und wenn wir Arbeit nicht zur letzten Religion machen, dann erschöpft uns Arbeit auch weniger. Und dann geben wir den anderen Themen auch mehr Raum. Denn wenn deine Arbeitgeberin sagt, wir sind eine Familie hier auf der Arbeit, dann erinnerst du dich hier dran, dass du eigentlich auch eine echte Familie hast. Arbeitgeber sagen das meistens auch nur, um zu verhindern, dass man einen Betriebsrat gründet, denn eine Familie hat auch keinen Betriebsrat. Das ist sozusagen die erste Ebene. Raus aus der Erschöpfung durch eine klare Antwort auf solche tiefen Fragen, eine klare Rolle im Markt, ein klares Verständnis von eigenen Stärken und ein Richtungsverständnis für euch selbst und auch für die Leute, mit denen ihr arbeitet. Das ist sozusagen die strategische Perspektive. Und jetzt gibt es den taktischen Befreiungsschlag. Und da geht es um drei Dinge. Fokus, Fokus, Fokus. Ich finde, Interrupted Work ist ein riesen Forschungsbereich, zu Recht. Interrupted Work ist aber vor allem auch ein schreckliches Phänomen in der Arbeitswelt. Interrupted Work ist zum Beispiel dadurch zu beschreiben, dass ein Mitarbeiter in Deutschland alle 4 Minuten unterbrochen wird und es 9 Minuten braucht, um zu einem geordneten Gedankengang zurückzukommen. Und ich habe nur Abi in NRW gemacht, ne? Aber das kriege ich doch noch zusammen, dass das nicht passt, dass das nicht aufgeht. Und dass wir gar nicht, das Tragische in der Arbeit ist, dass wir gar nicht zum Arbeiten kommen. So, also so viel, so Superhuhn sind, dass wir quasi das Eierlegen vergessen. Das ist eine Sache. Das andere ist eine Studie von Microsoft, die einen super guten Einblick auf einen großen Teil unserer Softwarenutzung haben. Und die haben festgestellt, dass Kommunikationssoftware, also LinkedIn, Outlook und Slack, dass das 60% der Zeit von den Usern beansprucht und nur 40% für Kreationssoftware wie Word, PowerPoint und Excel verwendet wird. Und das ist was schon erschreckend ist. Denn wir werden nicht, also fürs Kommunizieren bezahlt, in der Regel nicht. Und vor allem bringt uns das auch nicht dabei weiter, die Probleme dieser Welt zu lösen. Und das dritte ist eine Studie, wo es um Bewährungsrichter ging. Bewährungsrichter sind super gerne erforscht, weil sie binäre Entscheidungen machen. Das heißt, du bist im Gefängnis und du möchtest raus und dann stellst du einen Bewährungsantrag und die Bewährungsrichterin sagt dann ja oder nein. Das freut dann sozusagen den Verhaltensökonomen, weil man das gut erforschen kann. Und man hat festgestellt, dass Bewährungsrichter sich in einem Experiment zu 65% für die Angeklagte entschieden haben, wenn sie davor eine Pause hatten. Und wenn sie keine Pause hatten, dann stagnierte das, ging das runter bis auf 10%. Das sank pro Runde um etwa 15%. Das heißt, wenn ihr mal einen Gerichtstermin habt, was ich euch nicht wünsche, dann sorgt dafür, ihn am Anfang des Tages zu machen oder nach der Mittagspause. Und was uns jenseits davon diese Sache zeigt, ist, dass Verantwortung eine zeitintensive Praktik ist. Und das Umdenken und Umlernen in dieser Welt nicht durch Gehetztheit passieren wird. Und das ist etwas, was nicht nur Lohnarbeit angeht, sondern ganz stark auch Aktivismus. Wenn wir uns verzetteln, weil es geht ja um die große Sache, wenn wir nicht die Ruhe haben, dann werden wir uns dabei beobachten können, sieht man im Social Business sehr stark, wie wir in alte eingetretene Pfade gehen, die wir eigentlich tragischerweise ja verlassen wollten. Also nehmt euch Zeit für die Sachen und versucht euch zu fokussieren. Und da gibt es auch ein paar praktische Ableitungen, die ich euch einfach mal zeigen wollte. Man kann relativ gut Arbeitstypen unterscheiden nach dem Chronotypen. Relativ grob, aber ist ein gutes Vehikel. Und ihr könnt euch mal fragen, was seid ihr eigentlich für ein Typ? Seid ihr der Typ, der um 5 Uhr aufsteht und sozusagen am besten arbeitet, den besten Flow habt zwischen 5 und 8 Uhr morgens? Ich hoffe nicht, aber es kann sein. Seid ihr der leichte Morgentyp, so wie ich, dass ihr recht früh aufsteht und dann aber auch um 10 Uhr morgens eigentlich schon die große kognitive Leistungsfähigkeit am Verabschieden seid? Oder seid ihr indifferente Typen, leichte Abendtypen oder radikale Abendtypen? Ich habe einen Großteil meines Lebens kein Wissen darüber gehabt, was für ein Typ ich bin. Und ich habe die Leute beneidet, die Nachtschichten gemacht haben in der Bib, an der Uni oder auch in der Arbeit und habe mich irgendwie schlecht gefühlt dafür. Und jetzt habe ich festgestellt, ich bin Typ 2 und ich habe meinen Kalender darauf radikal ausgerichtet. Das heißt, ich habe zwischen 9 und 12 keine Termine. Ich versuche das, ich habe das Privileg, es ist ein großes Privileg natürlich, aber ich habe das Privileg, mir das einzurichten Und deswegen werdet ihr niemals mit mir zwischen 9 und 12 telefonieren können, so hoffe ich. Weil ich das eben für meine kognitiv wertvolle Zeit halte. Und es ist Wahnsinn, wie man jetzt am Beispiel von einer Präsentation, wie viel man dann machen kann und wie sehr man dann aber auch am Nachmittag auch locker lassen kann und sagen kann, so call it a day. So, das würde ich euch, also vielleicht machen das auch viele von euch schon, aber das kann ich nur empfehlen. Versucht mal herauszufinden, was eure Primetime ist und dann schützt die um jeden Preis. Und wir haben vorhin in dem Talk davor gesprochen, wie viel Macht hat man eigentlich, wenn man nicht CEO ist. Ich glaube, wir haben alle viel, viel mehr Macht, als wir glauben. Es ist immer noch ein Arbeitnehmermarkt. Die Regeln der Arbeit werden neu geschrieben. Wir haben den Stift in der Hand und unsere Chefinnen wissen extrem wenig darüber, was wir die ganze Zeit machen. Also Arbeit hacken, Wege nutzen, Blocker reinschreiben, nennt es Zahnarzttermin oder so. Aber probiert das mal aus, das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Das ist sozusagen der taktische Teil. Lasst die Menschen ihre Arbeit machen, sorgt für ein Recht auf Unerreichbarkeit, versucht digitale Kommunikation einzudämmen. Das ist einfach eine Riesenplage, dass wir uns ständig unterbrechen, auch im Privaten natürlich. Asynchrone Kommunikation, bisschen oldschool, aber auch ganz cool. E-Mails schreiben oder ich habe mit einer Agentur gearbeitet, die ich dazu bringen konnte, dass sie sich Videoaufnahmen schicken, um die Creatives zu briefen, damit die Creatives nicht die ganze Zeit unterbrochen werden, machen die ein Video und das dann asynchron, weil die sich das dann anschauen können, wann immer sie wollen, wann immer sie bereit sind. Genau, und macht meetingfreie Freitage, so wie heute vielleicht, wenn das hier kein Meeting ist, ich weiß nicht. Und das Dritte, das ist der persönliche Befreiungsschlag. Ich hatte letztens die Ehre, in der Jury zu sein von einem Schülerwettbewerb, wo Schülerinnen über die Zukunft der Arbeit Essays geschrieben haben. Und die waren so großartig und es hat mich dazu gebracht, mich zu fragen, ob wir eigentlich wirklich schlauer werden mit dem Alter oder nicht einfach nur opportunistischer und angepasster. Weil die ganze Smartness, die war bei diesen Teenagern so richtig, richtig drin. Und ein Essay, der hat mich wirklich berührt, weil da eine Schülerin geschrieben hat, ihr redet alle über die Zukunft der Arbeit und New Work, aber wir müssen eigentlich uns einen besseren Begriff von unserer Freizeit machen und nicht von unserer Arbeit. Denn was machen wir in unserer Freizeit? Wir gehen in einen Tennisverein und wir nennen das irgendwie Arbeit an unserem Sozialkapital. Wir lesen ein Buch, möglichst anspruchsvolles Buch, damit wir an unserem kulturellen Kapital arbeiten können. Wir gehen in die Kneipe oder in die Sauna und nennen das Self-Care oder Selbstarbeit. Arbeit frisst ja auch unsere Freizeit auf. Und ich glaube, ein großer Teil der Erschöpfung, die wir in der Arbeitswelt haben, die ist eigentlich gar nicht in der Arbeitswelt selbst zu verorten, sondern darin, wie wir Freizeit gestalten und wie sehr Arbeitslogiken in unsere Freizeit übergreifen. Und deswegen ist das sozusagen der dritte Befreiungsschlag. Und ein Punkt, der mir persönlich sehr geholfen hat, ist, einfach nochmal neu zu verstehen, wie kann man sich eigentlich entspannen. Das klingt jetzt wahnsinnig banal, aber ich hab so zwei Arten, mich zu entspannen. So Netflix und Bouldern oder so. Und das ist vielleicht nicht alles. So, ne? Und deswegen ist es gut, sich nochmal aufzusplitten, was eigentlich Entspannung sein kann. Und vorzustellen, dass man ein gutes, breites Portfolio an diesen Entspannungsformen gebrauchen könnte. Eine ist physische Entspannung, die kann aktiv sein, wenn ihr Massagen bekommt oder gebt, Yoga macht oder euch stretcht oder passiv, so wie Schlafen oder Mittagsschlaf, soweit so bekannt. Dann gibt es mentale Entspannung, dass ihr Timeouts habt, dass ihr meditiert, dass ihr eben nicht euch Reizen auslegt, sondern dass ihr sozusagen in den Reflexions- und Meditationsmodus kommt. Dann gibt es sensorische Entspannung. Ich glaube, das ist das, wo ich am schlechtesten bin. Social Media ausstellen, Bildschirmhygiene betreiben, gerade nach der Arbeit, 2 Stunden vorm Schlafengehen idealerweise auf keinen Bildschirm gucken und grelles Licht meiden. Das sind Sachen, die, es klingt jetzt so ein bisschen, ich fühle mich immer so ein bisschen übergriffig, aber mir hat das sehr geholfen und ich kann es nur empfehlen. Aber eben natürlich macht ihr in eurer Freizeit das, was ihr wollt. Kreative Entspannung, nicht nur bei Menschen, die in der Kunst sind. Menschen, die in der Kunst sind, die machen das sehr stark. Die gucken sich andere Kunst an, Museumsbesuche, oder die gehen sehr viel in die Natur. Und wir sind alle kreativ in unserem Arbeitsumfeld. Und diese kreative Entspannung ist eine ganz andere Form von Entspannung. Das ist die Entspannung, die sich einstellt, wenn wir etwas Schönes sehen, etwas Wertvolles sehen. Und genau, dann gibt es die emotionale Entspannung. Das ist Zeit alleine oder mit Menschen, mit denen du authentisch du selbst sein kannst. Und das sind nicht immer alle Freunde, wie man feststellen kann. So, es gibt Freundschaften aus Nostalgie, es gibt Freundschaften, wo man sich denkt, naja, ist ja auch praktisch zu wissen, was die gerade beruflich macht, solche Sachen, ne? Das ist damit nicht gemeint. Und dazu auch passend soziale Entspannung, sich zu überlegen, was sind Energiediebe und Energiespender in der Arbeitswelt. Man kann Leuten aus dem Weg gehen, zumindest zu einem gewissen Grade, die einem Energie rauben. Und im Privaten kann man das auch und sollte das vielleicht auch mehr machen. Und das Letzte ist die spirituelle Entspannung. Das ist nicht unbedingt an Religiosität gebunden, denn das, was alle Religionen verbindet, ist, dass wir das Bedürfnis dort zum Ausdruck bringen, zu etwas Größerem beizutragen. Und das könnt ihr auch im Ehrenamt oder in der Gartenarbeit oder in der Gemeinschaft. Und das ist eine Form von Entspannung, die sicher nicht immer hilft. Aber alle diese 7 Teile, die haben, glaube ich, ihre eigene Daseinsberechtigung. Und sich einfach mal zu fragen, was sind eigentlich meine Entspannungsfelder, wo ich geübt bin, was sind sozusagen meine Standardentspannungsfelder und was sind welche, die ich auch mal ausprobieren kann. Zum Beispiel hier am Wasser gleich, das geht sicher sehr gut. So, jetzt kommen wir langsam auf den Endspurt. Ich wollte euch noch ein paar Sachen zeigen, die so sehr aufs Individuelle gehen, aber wirklich nochmal betonen, dass das nur eine Ebene ist. Ne? Das wird uns die Kindergartenkrise nicht lösen. Das wird Care-Arbeit nicht besser machen, wenn ihr euch besser entspannen könnt. Das will ich auf gar keinen Fall so meinen. Aber eine Sache, die auch interessant ist, ist die Rolle von Spaziergängen, weil die sehr, sehr gut erforscht ist. Also Spaziergänge erhöhen nachweislich euer Denken und eure Gesundheit. Ihr müsst natürlich im Spaziergang nicht arbeiten, aber es ist auf jeden Fall eine Methode, entspannter zu arbeiten oder eben entspannter zu entspannen. Und ich habe das bei der Strategieberatung, wo ich war, so gemacht, dass ich jedes Bewerbungsgespräch in einen Spaziergang verwandelt habe. Weil Menschen, wenn sie mit dir spazieren gehen, ein Vertrauen aufbauen, weil es sie lockert, weil es weniger verkrampft ist, als wenn du die zwischen einen Stuhl und einen Tisch einklemmst in einem fremden Gebäude. Wie soll man sich da kennenlernen? Und weil sie auch weniger schauspielen können, wenn sie versuchen, nicht gegen eine Ampel zu laufen oder so. Das ist auch ganz praktisch. Und man will ja die tollen Talente bekommen. Und wir haben da auch viele tolle Talente bekommen. Und das ist uns, glaube ich, auch dadurch gelungen, dass man einfach sich denkt, jemand, mit dem ich spazieren gehe, der kann ein so schlechter Mensch nicht sein. So. Also das sind die Spaziergänge. Und sich zu fragen, da, wo ihr normalerweise arbeitet, ob das zu Hause ist oder im Büro, was ist eigentlich das Repertoire an Spaziergängen, was ihr da zur Verfügung habt? Ich habe vor 2 Jahren ein Unternehmen beraten, wo ich das geschafft habe, das in die Outlook-Struktur einzupflegen. Kleiner Waldspaziergang, großer Waldspaziergang. Dass das bei einem Meeting so drin ist, als wäre das irgendwie Meetingraum 200B oder so. Aber es ist natürlich ein viel tollerer Meetingraum. Und so könntet ihr euch das auch überlegen. Bei mir in Hamburg ist das so. Ich habe eine kleine Runde schnell um Block, das sind ziemlich genau 15 Minuten. Ich habe eine mittlere Kiezrunde, das sind 30 Minuten. Ich habe eine Genusstour mit Kiosk, eine Stunde. Und ich habe eine kleine Parkrunde schnell an die Alster, zu Bäumen und zu Wasser, und das sind 20 Minuten. Und sich das einfach bewusst zu machen, und das sind 10 Minuten, die ich noch habe, genau, das ist auch gut zu wissen, sich das einfach bewusst zu machen, was haben wir da an der Hand, mal ein bisschen rumzumalen, finde ich total hilfreich. Und es ist nicht immer die eine Runde, die uns das gibt, was wir brauchen. Das heißt, die Runde 4, die mache ich meistens eher am Abend und die schnell um den Block, die mache ich zum Beispiel, wenn ich mir was koche und dann vorher noch mal raus möchte. Und eine andere Sache ist, sich einfach aufzuschreiben und dabei zu beobachten, was einem gut tut. Denn man glaubt, dass einem Netflix gut tut oder Instagram gut tut. Aber vielleicht ist das gar nicht der Fall. Vielleicht ist das eher aus dem Fenster starren und nichts tun oder mit meiner Tochter unser Lieblingslied singen und tanzen. Das sind die Sachen, die auf dieser persönlichen Ebene vielleicht ganz hilfreich sind. Und das sind die Sachen, mit denen ich jetzt enden möchte. Und ich glaube, dass die Energiewende in der Arbeit auf vielen Ebenen viele Veränderungen braucht. Wir brauchen Richtungsverständnis in Organisationen. Wir müssen politisch aktiv sein. Also da, wo meine Uni ist, wo ich forsche in der Schweiz, ist das so, dass wenn Care-Arbeit mit Mindestlohn bezahlt werden würde, glaube ich, das ist der Konjunktiv, dann wäre das der größte Wirtschaftssektor der Schweiz, noch vor Banken, Pharma und Steuerkreativität. Das wäre wirklich der größte Teil. Und das sind Sachen, wo es um Richtung geht, nicht nur in Organisationen, sondern natürlich auch im Politischen. Fokus, Fokus, Fokus. Lasst euch nicht unterbrechen. Nervt eure jungen Kollegen nicht mit Meetings. Lasst sie einfach arbeiten. Dafür bezahlt ihr die. Und entdeckt New Freizeit statt New Work. Das sind die 3 Punkte. Und damit möchte ich mich bei euch bedanken. Vielen Dank für eure Zeit.